Funkkolleg Internet. Der HR-Podcast zum digitalen Wandel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erkenntnisse aus dem Keller, Neues von Funk und CBO. Und heute beginne ich mit einer Geschichte. Im Jahre 2017 fuhr eine gewisse Eva Schulz einmal quer durch Deutschland. Unterwegs traf sie allerlei verschiedenster junger Menschen und hat einfach mit denen gequatscht. Alle haben aus ihrem Leben erzählt, von ihrer Wirklichkeit und dem Politikverständnis, das sie so innehaben. Und aus all diesen Eindrücken hat Eva Schulz dann das erfolgreiche Funkformat Deutschland 3000 gemacht. Und nicht nur Helmer, der da ist, hallo Helmer.
Morgen.
Und ich finden diese Geschichte gut, sondern auch, und davon gehe ich aus, unser heutiger Gast. Denn die ist von Funk und dort Referentin der Programmgeschäftsführung. Das war, glaube ich, das schwierigste Wort heute. Und in diesem Bereich unter anderem für die Medienforschung und den Nutzerkontakt zuständig. Und sie heißt Viola. Hi.
Hi.
War das alles richtig?
Ja, das war richtig.
Und findest du diese Geschichte gut?
Na klar.
Das ist toll.
Eine Erfolgsgeschichte.
Es ist wirklich eine Erfolgsgeschichte und sie ist so schön plastisch bei der Frage, um die wir uns heute drehen, nämlich um diesen komischen Nutzerkontakt. Und da wäre schon meine erste Frage. Nutzerkontakt. Das klingt so ein bisschen nach Aliens oder dem unbekannten Wesen, der Erstkontakt. Was meint ihr denn bei Funk unter dem Wort Nutzerkontakt so? Dafür bist du ja verantwortlich.
Ja, das fasst im Prinzip alles zusammen, was irgendwie mit irgendeiner Art von Zielgruppe zu tun hat. Also Funk macht ja Inhalte für 14- bis 29-Jährige und wir unterteilen unsere Zielgruppe ja in kleinere Pakete, weil es einfach sehr, sehr schwierig ist, sie direkt zu erreichen, wenn wir sie nicht genauer definieren. Und Nutzerkontakt ist alles, wo wir in irgendeiner Weise direkt mit Nutzerinnen und Nutzern sprechen. Das kann sein, wenn wir eine Fokusgruppe machen oder irgendwelche Meet the Audience Sitzungen mit der Medienforschung zusammen organisieren, aber auch wenn wir in irgendwelchen Panels unterwegs sind und dort mit 14- bis 29-Jährigen sprechen oder eine Schulklasse zu Besuch haben, die uns Feedback gibt oder mit denen wir mal darüber sprechen können, ja, wie sie so die Medienwelt sehen und wie sie auch Inhalte von Funk sehen.
Da haben wir ja Glück, dass wir beide über 30 sind und Viola trotzdem mit uns spricht heute. Das ist ja quasi eine Luxussituation. Warum ist denn diese Nutzerzentrierung, unter das Buzzword ich das jetzt mal stelle, so wichtig für Funk? Wieso ist da quasi das ganze Konstrukt Funk ist ja quasi auf den Nutzer oder die Nutzerin ausgerichtet. Warum?
Wir haben als Funk den Vorteil und das große Glück, dass bei uns im Rundfunkstaatsvertrag tatsächlich Nutzerzentrierung drinsteht. Ansonsten kommt die aus meiner Sicht im Rundfunkstaatsvertrag so ein bisschen kurz, weil da einmal kurz in Artikel 11 Bedürfnisse steht, aber ansonsten der Nutzer oder die Nutzerin nicht so richtig vorkommt. Und im Artikel 11g, um jetzt ganz korrekt zu sein, steht drin, dass wir die Lebenswirklichkeit der 14- bis 29-Jährigen abbilden sollen und dass wir die kulturellen, gesellschaftlichen, demokratischen und so weiter Bedürfnisse kennen müssen. Und deswegen ist es uns ganz, ganz wichtig, das auch tatsächlich ernst zu nehmen und die Leute zu kennen. Allerdings muss man eigentlich sagen, dass es natürlich Quatsch ist, dass wir nur denken, dass wir das machen müssen wegen des Auftrags, sondern wir sind auch davon überzeugt, dass jeder Inhalt besser ist, wenn man Nutzerinnen und Nutzer mitnimmt und die sich wiederfinden können. Also es bringt beiden Seiten was, wenn man aufeinander hört und vielleicht auch mal miteinander spricht und sich auch kennenlernt.
Verrückter Gedanke.
Also haben wir schon mal festgestellt, dass 14- bis 29-Jährige gar keine Zielgruppe ist, sondern eigentlich nur eine Altersgruppe und dahinter verstecken sich ganz viele unterschiedliche Zielgruppen. Weil der 14-Jährige und die 29-Jährige haben wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel miteinander gemeinsam.
Genau.
Sie sind auf jeden Fall in verschiedenen Lebenswirklichkeiten. Das Wort hast du gerade genannt.
Genau.
Und das heißt, ja, aber der Job bei einer Formatentwicklung zum Beispiel oder bei einer Formatweiterentwicklung muss ja sein, sehr klar an diese Lebenswirklichkeit ranzukommen.
Genau.
So, dann stelle ich jetzt die einfache Frage, wie macht ihr das?
Ja, wir versuchen, die Leute kennenzulernen, die wir erreichen wollen. Also wir überlegen uns erstmal genau, was soll ein Format leisten, wen soll ein Format erreichen, welche Themen sollen dort abgebildet werden und welche Interessen würde man mit einem Format befriedigen. Das heißt, man überlegt sich, wen man erreichen will und dann versucht man, diese Gruppe zu finden, in echt, also wirkliche Menschen, und mit den Leuten irgendwie ins Gespräch zu kommen.
Oh, und echte Menschen.
Richtig krass, also irgendwie sehr konkret und aber total gewinnbringend, weil es ja immer ein gegenseitiges Lernen ist. Und ich finde total schön, dass man sowohl was von Nutzerinnen und Nutzern lernt und auch ganz, ganz viel über die erfährt, gerade auch so in Leitfadeninterviews oder so, wenn man die macht im Zuge einer Weiterentwicklung oder auch vor einem Formatsprint oder so. Und dass da aber irgendwie auch ganz, ganz viel Verständnis für die Medienwelt geschaffen werden kann. Und ich finde, dass wir das irgendwie als Öffentlich-Rechtliche auch machen müssen. Also wenn wir wollen, dass die öffentlich-rechtlichen Medien irgendwie Legitimation in der Bevölkerung finden. Ich weiß, das klingt jetzt hardcore spießig nach einer Referentenaussage, ne? Aber es ist wirklich so. Also ich glaube,
musst du ja.
Ich erzähle das jetzt nicht nur so, sondern ich glaube wirklich daran, dass es super wichtig ist, dass man auch Nutzerinnen und Nutzer Einblicke gibt und auch die Chance gibt, zuzuhören oder ja auch was über die Arbeit zu erfahren und vielleicht auch zu verstehen, wie das alles funktioniert, um das öffentlich-rechtliche System zu verstehen und auch vielleicht gut zu finden.
In der Antwort waren quasi ganz viele Unterfragen, die sich bei mir auftun. Die erste ist quasi, ihr trefft euch mit diesen Menschen in echt. Aber wie kommt man denn an diese Leute? Die klingeln ja vermutlich nicht bei euch und sagen, hallo Funk, ich möchte mal mit euch reden.
Nee, das ist leider echt schwierig. Aber das wisst ihr ja auch. Ihr seid ja auch ganz fleißig im Nutzerkontakt.
So nämlich.
Wie kommst du denn an junge Leute, Helmut? Stehst du vor Schulen und verteilst CDs oder so?
Oh Gott, das klingt schlimm.
Ja.
Wollen wir den mal probieren? Aber Schulen ist das richtige Stichwort, weil wir tatsächlich relativ häufig auch an Schulen unterwegs sind, um eigentlich erstmal medienpädagogische Workshops zu geben und denen zu erzählen, wie funktioniert diese öffentlich-rechtliche Welt und was ist Funk und was ist Bubbles und so weiter. Und wir natürlich dann auch immer mit denen quasi uns Feedback einholen und dann quasi auch Kontakte haben zu den Schülern, aber auch zu den Lehrern, weil die Schüler werden ja dann ein bisschen älter und wir wollen ja wiederum mit den Jüngeren, die wir auch erreichen wollen, zum Beispiel mit Bubbles, und wir tatsächlich mit den Schulen gesprochen haben, ob wir mal vorbeikommen dürfen und mal mit verschiedenen Schülern zwischen, jetzt für Bubbles, zwischen 14 und 16 uns mal zusammensetzen dürfen. Und das haben wir dann gemacht. Dann haben wir dann irgendwie, ich glaube, am Ende mit 8 verschiedenen Jugendlichen gesprochen, haben so ein bisschen darauf geachtet, dass die tendenziell eher irgendwie vom Land oder aus dem Speckgürtel kommen und nicht unbedingt aus der Stadt und dass wir alle Schulformen drin haben. Und dann haben wir uns mit denen 1:1, also jetzt nicht großen, mit 1000 Leuten, die dann auch irgendwie Protokoll führen, sondern wirklich 1:1 zusammengesetzt und uns mit denen unterhalten. Also nicht nur Fragenkatalog von vorne nach hinten abgearbeitet, sondern so richtig echt unterhalten, um mal so reinzuhören. Wie geht's denen? Was beschäftigt die? Wo drückt der Schuh?
Aber vermutlich ja nicht einfach so tatsächlich, was hast du heute Morgen gegessen, sondern du hast eben das Wort Leitfaden benutzt. Wahrscheinlich gibt es so eine Vorlage oder irgendwie so einen roten Faden, den man mitnimmt in so ein Gespräch, damit auch was bei rumkommt. Wie muss man sich das vorstellen?
Genau, also man versucht schon so eine Art standardisierten Leitfaden zu entwickeln, damit man sich vorher ganz sicher ist, was man irgendwie ansprechen will und damit man sich auch mal im Vorfeld eines Gesprächs bewusst macht, welche Themen wichtig sind und was man genau braucht, damit man das irgendwie auch mit rausbringt. Weil wenn man jetzt eine Stunde oder zwei über Gott und die Welt quatscht, aber eigentlich irgendwie die Themen, die einen gerade interessieren, gar nicht vorgekommen sind oder die man für das Format auch braucht, dann hilft einem das nicht. Das heißt, man entwickelt quasi, wie wenn du jetzt ein Interview machst, einen Fragebogen.
Das habe ich nicht.
Ein Leitfaden.
Ein Leitfaden habe ich.
Genau, also auch ein Leitfaden mit Unterfragen und so Stichworten, die man mal ansprechen kann. Und das hilft einem auch irgendwie durch das Gespräch zu kommen. Und manchmal hilft es tatsächlich auch, wenn man sich Überleitungen aufschreibt oder irgendwelche Sachen, die immer ganz gut funktionieren, irgendwas zum Eisbrechen, irgendein Witz oder so. Das hört sich jetzt so von, aber manchmal hilft es. Und dann kommt man einfach ganz gut durchs Gespräch. Ich habe zum Beispiel vor kurzem für ein Projekt, das wir machen, mit einem 15-jährigen Jungen gesprochen und habe den so ein bisschen gefragt, wie eigentlich so das mit Mädchen ist und der Liebe, weil er hat das halt so angesprochen, dass das ein großes Konfliktthema ist. Und dann habe ich halt gemerkt, wie es ihm unangenehm wurde, dass er mir das jetzt gerade erzählt, aber er wollte auch nicht aufhören, also er wollte es mir auch gleich erzählen und so. Und dann habe ich halt immer sowas gesagt wie, wie hast du das denn gemeint? Ich verstehe das nicht so gut, ich bin ja ein Mädchen und deswegen kann ich mich nicht so gut in dich hineinversetzen, aber deine Perspektive interessiert mich und für mich ist es total wichtig, dich zu verstehen. Und dann war er total offen und hat ganz, ganz viel erzählt und das funktioniert eigentlich immer ganz gut und es ist ja auch wahr. Also ich lüge ja nicht, dass es mich interessiert, sondern es interessiert mich ja wirklich, was die Leute denken und was die bewegt. Und ja, das ist halt irgendwie, glaube ich, der Kern, dass man zwar irgendwie ein grobes Konzept hat, aber sich irgendwie auch darauf einlassen kann, wie derjenige oder diejenige, mit der man spricht, reagiert und was erzählt wird.
Also man kann da nicht unvorbereitet reingehen. Man muss sich schon vorher, das ist auch ganz schlau, wenn man vielleicht die eine oder andere Studie schon mal gelesen hat und sich auch darüber hinaus mit der Zielgruppe mal auseinandergesetzt hat. Und dass man vor allen Dingen so themenkomplexe Aspekte irgendwie definiert hat, an denen man ganz gerne mal vorbeikommen würde. So, das ist schon irgendwie wichtig, dass man dann, genau wie du sagst, halt auch wirklich an den Aspekten vorbeikommt, die halt auch irgendwie wichtig sind. Und wir haben bei Bubbles uns tatsächlich zum Vorbild genommen oder inspirieren lassen uns von unseren lieben Kollegen vom norwegischen Rundfunk, vom NRK. Und der hatte nämlich vorher in der Session erzählt, dass die auch sich relativ intensiv so einen Leitfaden zusammenbauen und genau überlegen, an welchen Fragen wollen wir vorbeikommen und welchen Themenkomplexen. Und dann aber gesagt haben, im besten Falle stellt ihr die erste Frage von eurem Zettel. Danach könnt ihr den eigentlich weglegen und geht quasi gedanklich alles so durch. Und wir haben es bei Bubbles so gemacht, dass wir die wirklich einfach erzählt haben lassen, wie so ein Tag ist. Also klingelt morgens der Wecker oder kommt die Mama rein und weckt dich? Machst du dir selber dein Frühstück? Frühstückst du überhaupt? Wie lange fährst du dann zur Schule? Nutzt du das Handy im Schulbus oder hast du gar kein Datenroaming? Und du kommst so plötzlich an allen Sachen vorbei. Wie ist das Verhältnis zu deiner Familie? Wie ist dein Tagesatmos? Wie ist deine Mediennutzung? Hast du einen Prepaid-Vertrag oder und so weiter und so fort? Und dann kommst du irgendwann an all diesen Dingen immer vorbei und kannst dann so einhaken, erklär mir das nochmal. Wie meinst du das? Oder was du gerade sagtest, so, ich muss dich verstehen, versuch's mir zu erklären, dass ich das nachvollziehen kann. Und dann irgendwann sprudelt's.
Eigentlich ist das ja, müsste das ein total geiler Job für Journalisten sein, weil es ja um nichts anderes geht, als Menschen nach ihrem Leben zu fragen und sie dann aber wirklich sehr detailliert und ohne irgendwelche Zeitlimits einfach mal ernster fragen zu können. Und bei Bubbles war es auch ein Aspekt, den ich so mitgenommen habe. Oft kommen total spannende Erkenntnisse aus Nebensätzen oder Dinge, die für den Nutzer gar nicht so relevant sind und man hält plötzlich, ach krass, dein Leben bestimmt der Algorithmus? Oh, das ist ja für uns eine relativ relevante Aussage und er hat das einfach so en passant mal rausgehauen. Das kommt das häufiger vor, dass man quasi, also vielleicht gar nicht die Fragen des Leitfadens so die entscheidenden sind, sondern Dinge, die man drumherum redet. Ist das so?
Absolut, weil man ja auch gar nicht die Geschichte kennt und das auch gar nicht in einem Leitfaden fassen kann. Und das ist eigentlich der Punkt, an dem so ein Interview richtig schön wird und irgendwie auch gewinnbringend für beide Seiten, glaube ich, wenn man vom Leitfaden abweichen kann und eigentlich über was redet, was man so gar nicht geplant hatte, weil man die Fragen gar nicht so richtig formulieren kann. Und wenn die Leute Vertrauen fassen und einem Sachen erzählen, aus Versehen, das klingt jetzt irgendwie fies, aber nein, einem halt Sachen anvertrauen, die sie vielleicht der besten Freundin oder dem besten Freund gar nicht sagen würden. Gerade bei den Themen, über die wir so gesprochen haben, Helma, ging es ja auch ganz, ganz viel um intime Dinge oder Fragen, die man sich nicht zu stellen traut oder so. Und wenn die Leute dann tatsächlich sich trauen, dich das zu fragen, und man das mit ins Format nehmen kann, dann ist es super wertvoll, weil man es vielleicht auch nicht in einem Kommentar oder so anbringen würde.
Und nicht nur Nebensätze, sondern tatsächlich auch Gestik und Mimik. Also du hast ja jemanden gegenüber und du siehst ja, wie der reagiert. Also wir hatten zum Beispiel einen, das war so der typische Klassenclown, glaube ich. Also die Klasse war jetzt nicht da, deswegen kann ich es nicht beurteilen, aber der wirkte so sehr selbstsicher und immer einen flotten Spruch auf den Lippen. Und das Gespräch dauerte und dauerte und es wurde genau, wie du sagst, intimer, intimer. Und plötzlich war dieser sehr selbstbewusste, aufgedrehte 15-Jährige, glaube ich, war es, saß dann tatsächlich da mit feuchten Augen vor mir und hat plötzlich mit einer ganz anderen Mimik mir diese Geschichten erzählt, wo du gemerkt hast, okay, das bewegt und berührt ihn richtig krass. Also das treibt ihn die Tränen im wahrsten Sinne des Wortes in die Augen. Und da nimmst du ja auch ganz viel mit, so, wo du merkst, okay, wo du solltest du vielleicht auch nochmal nachhaken und dir nochmal ein bisschen mehr erzählen lassen. Und weil du das eben angesprochen hattest, ich glaube, es ist auch wichtig, das haben wir auch gemacht, dass wir denen vorher gesagt haben, wer das hören wird. Weil es hört ja nicht nur der quasi da vor Ort ist und die Fragen stellt, sondern es muss ja auch irgendjemand noch auswerten, diese Interviews, die man führt, und dann nochmal reinhören. Und dann wird das quasi erst quasi in dem nächsten Schritt anonymisiert. Also man hört vorher noch die Stimme, man weiß zwar den Namen nicht von dem Menschen, den man dann gerade abhört, aber man hört ja trotzdem die Stimme. Und dass dann, wenn es erst tatsächlich auf Papier kommt, dass es dann komplett anonym ist und man das nicht mehr zuordnen kann. Und das muss man denen auch vorher sagen, wer wird das hören? Das werde nicht nur ich hören, das werden auch noch zwei, drei andere Leute auch noch hören.
Also die erste oder die nächste große Erkenntnis ist ja quasi, habt keine Angst vor diesen Nutzern da draußen, sondern die sind eigentlich ein Geschenk, dass die sich öffnen und man Dinge mitnehmen kann. Und das zweite Thema hast du jetzt gerade angesprochen, Auswertung. Ich gehe jetzt davon aus, du machst das ja häufiger, Viola, dass du jetzt nicht einfach da mit dem Zettel kommst und sagst, hier, nehmt das und guckt, was ihr draus macht, sondern dass man das noch irgendwie auswerten, aufbereiten muss. Wenn man das Gold geschürft hat, wie geht man damit um?
Ja, es kommt so ein bisschen drauf an, wie hochwissenschaftlich man das Ganze angeht.
Sehr hoch.
Man kann es sehr, sehr standardisiert und sehr geordnet machen und irgendwie mit Auswertungsprogrammen Kategorien bilden und Zitate dazu zusammenstellen. Wir gehen aber in der Praxis eher so vor, dass wir uns die alle durchlesen und darüber sprechen, was so rausgekommen ist und was jetzt für das Format, was gerade gemacht werden soll, so wichtig ist. Ein Beispiel, wir sind gerade dran mit Nicht-Gymnasiasten, aus einem eher urbaneren Umfeld zu sprechen, weil wir gerne ein Politikformat machen wollen oder ein Format machen wollen, das politische Informationen rüberbringt, was aber eher Leute anspricht, die weniger Politikinteresse haben. Deswegen haben wir uns eine Gesamtschule gesucht, damit wir nicht gerade mit Gymnasiasten sprechen, die wahrscheinlich sowieso irgendwie eher mit dem Thema in Kontakt kommen. Und danach haben wir quasi in der Gruppe uns immer so ein Zehnzeiler oder so geschrieben, wie die Person war und was wir mitgenommen haben. Und ganz witzig war es, da haben wir mit einer gesprochen, oder eine Kollegin hat mit einer gesprochen, die hat gesagt, sie hätte überhaupt gar kein Interesse an Politik. Und dann haben sie so am Ende des Gesprächs darüber gesprochen, was sie jetzt dann als nächstes macht. Und dann meinte sie, ja, sie geht jetzt zum Stadtrat, da wäre sie nämlich Mitglied. Und sie hat ein total großes Interesse, aber kann das so nicht greifen. Und das hat mir auch irgendwie nochmal voll viel gezeigt, weil wir so eine klare Vorstellung haben davon, was Politik ist. Und wir haben auch total in größter Anstrengung versucht, das runterzubrechen, sodass man versteht, worüber wir reden wollen. Aber wir sind trotzdem zu sehr in unserer Blase. Und deswegen ist es so wichtig, uns irgendwie einen Realitätscheck zu holen und mit Leuten zu sprechen, die wir ansprechen wollen. Und das hat uns ja auch gezeigt, dass das Interesse da ist, auch wenn man denkt, Politik interessiert mich nicht.
Ob das Angela Merkel auch sagt?
Kein so großes. Ich habe kein Interesse an Politik. Ich gehe mal in den Bundestag. Hallo Macron? Nee, golfen, besser. Du hast gerade gesagt, ihr wart in der Gruppe dort. Also wie ist das auf der einen Seite, also wie macht man so Interviews auf der Macherseite? Geht man dann Gruppen hin, macht man Einzelinterviews? Was habt ihr da für Erfahrung? Und auch auf der anderen Seite, gibt es irgendwie eine Mindestanzahl, die ihr immer so anstrebt bei Formatentwicklung oder so?
Ehrlich gesagt ist da die Frage der Zeitressource meistens ausschlaggebend. Also es kommt aufs Thema an und darauf, wie breit es sein soll, aber so 10 Interviews versuchen wir in der Regel schon zu führen. Man könnte jetzt hingehen und einen Quotenplan machen und sagen, ich brauche so viele von der Altersgruppe und so viele von der von dem Bildungsniveau und von dem Geschlecht, aber damit kommt man in der Regel nicht aus, weil die Rekrutierung einfach auch sehr, sehr schwierig ist. Wenn man es von einem Institut machen lassen würde, dann würde man das natürlich bekommen, aber da ist dann eher das Geld die Frage.
Irgendwas ist immer, entweder keine Zeit oder kein Geld. Genau. Willkommen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Bei uns geht ja Gott sei Dank schon relativ viel. Und ja, wir kriegen dafür ja auch Zeit freigeräumt und so. Wir machen es im Moment tatsächlich so, dass wir versuchen, die Interviews, weil wir halt die Schüler nicht besuchen können, per Teams zu machen und dann zu zweit mit einer Person durchzuführen. Und das funktioniert auch ganz gut. Also wir haben jetzt in dieser Corona-Zeit gemerkt, dass man auch per Videoschalte ganz gut so Gespräche führen kann. Es ist natürlich erstmal komisch, auch für einen selbst, weil man ja normalerweise auch, vor man beginnt, erstmal noch so ein bisschen Smalltalk macht und über andere Dinge redet und dann geht es irgendwie direkt los und ja, das ist ein bisschen befremdlich, aber man kann total viel rausholen. Genau, und dann setzen wir uns zu zweit hin und hören einer Person zu. Oder machen es auch alleine. Sorry.
Ich wollte es einfach nur nochmal wiederholen, damit es nicht untergeht. Das kostet Zeit und Geld. Also ich glaube, man muss sich darüber im Klaren sein, dass so eine Formatentwicklung im besten Fall mit so Zielgruppeninterviews anfängt und die brauchen Zeit und dafür braucht man Menschen, die in der Regel gerne bezahlt werden. Und das ist nicht mal eben so nebenbei gemacht. Ich glaube, das sollte man sich auch wirklich dick oben drüber schreiben.
Aber man darf einfach auch nicht unterschätzen, was es einem bringt. Also man entwickelt nicht für die Tonne, sondern man hat ein klareres Bild von Nutzerinnen und Nutzern im Kopf und man weiß, wen man erreichen will und damit kann man einfach ein viel besseres Produkt machen und das kostet vielleicht am Anfang Geld, aber vielleicht spart man sich damit 2 weitere Entwicklungen für die Tonne und gibt ja irgendwie Nutzerinnen und Nutzern auch eine Art von Wertschätzung mit.
Ich glaube auch, dass es am Ende sogar günstiger ist.
Als ich bin andersrum. Mir ziemlich sicher.
Weil das Ergebnis so passgenau im besten Fall existiert. Bei Funk gibt es gar keine Formatentwicklung, die nicht beim Nutzer oder der Nutzerin anfängt. Oder das ist die Ausnahme der Ausnahme der Ausnahme.
Es kommt so ein bisschen drauf an. Wir sind ja ein etwas komplizierteres Konstrukt im öffentlich-rechtlichen System, weil wir ja viele verschiedene Zuliefereinheiten haben und ja jede Landesrundfunkanstalt und das ZDF eine gewisse Anzahl an Formaten bzw. Budget quasi einbringt. Und da kommt so ein bisschen darauf an, wie wer jetzt eine Formatidee einbringt. Weil bei uns kann ja jeder einen Formatvorschlag einreichen und auch jede Entwicklung muss diesen Formatentwicklungsprozess durchlaufen. Also es kann jetzt nicht jemand aus dem BR kommen oder aus dem WDR und sagen, hier, ich habe ein Format, nehmt das bitte zu Funk. Dann sagen wir,
Moment,
wir gucken uns das gerne an. Wir haben hier einen Fragebogen, füll den doch mal aus. Und dann gibt es einen Entwicklungsprozess und da versuchen wir auch die Zielgruppe immer einzubeziehen,
also auf jeden Fall. Im Entwicklungsprozess muss irgendwie mal über diese Zielgruppe ein bisschen länger nachgedacht haben als 2 Sekunden.
Genau, aber auch hinterher, also auch wenn ein Format läuft, dann ist die Zielgruppe nicht weg und eigentlich ist das ehrlich gesagt ganz genauso wichtig, die Zielgruppe dort einzubinden. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vorgenommen.
Genau, du bist perfekt im Timing. Red einfach weiter und ich muss keine Fragen mehr stellen.
die Zielgruppe auch dann einzubinden und zwar nicht nur in Form von Feedback, was man jetzt ganz konkret einholt bei Nutzertestings oder so, wenn man mal eine Gruppe trifft oder wenn man Leute einlädt, um Sachen zu testen, sondern auch in Form von Community Management. Mhm. Also ich habe vor kurzem mal eine Präsentation gemacht und habe dann überlegt, wie fange ich denn eigentlich an? Und dann habe ich ein Slide gemacht mit Funk liebt seine Communities. Und das ist, glaube ich, eigentlich der Schlüssel von allem. Also jede Community ist Teil des Formats und ganz, ganz wichtig, also ein integraler Bestandteil des Ganzen. Und man muss irgendwie in Austausch kommen und das tut man ja Gott sei Dank irgendwie auf den sozialen Netzwerken auch total einfach über Kommentarfunktionen, Reactions und so weiter. Und kann da ganz, ganz viel rausziehen. Also ich meine, ihr kennt das mit Bubbles ja auch. Ihr kriegt ja irgendwie auch Anregungen für eure redaktionelle Arbeit aus der Community. Und wenn man als Nutzerin oder Nutzer merkt, okay, krass, das wurde gelesen und das, was ich mir gewünscht habe, das kommt jetzt und das hilft mir total weiter, dann fühlt man sich ja auch irgendwie ernst genommen. Und das führt natürlich auch dazu, dass man Nutzerinnen und Nutzer bindet und auch Feedback einbaut. Mhm. Und so versuchen wir das an ganz vielen Stellen. Auch wenn wir eine E-Mail kriegen von jemandem, der sagt, oh, das Video von dem Format, das habe ich gesehen, da fand ich, da hat was gefehlt. Oder mach doch mal was in die Richtung. Ich finde, ihr habt das so ein bisschen vernachlässigt. Dann gehen wir darauf ein. Dann schicken wir eine wertschätzende Mail zurück und sagen, hey, danke für deine konstruktive Kritik. Wir nehmen das mit und wir versuchen das weiterzugeben und beziehen das in unsere Arbeit ein. Und das kommt total positiv an. Und ich glaube, das ist auch total gut, auch für ein Image von Öffentlich-Rechtlichen, weil da ja oft die Kritik ist, es wird einfach nur gemacht, was irgendwer da oben sagt, was wichtig ist und Nutzerinnen und Nutzer sind nicht so wichtig. Aber das ist bei Funk ganz, ganz anders und ich glaube, das ist auch an anderen Stellen natürlich nicht so, aber irgendwie hat sich das Journalistenbild ein bisschen verändert in den letzten Jahren und auch ja die Anspruchshaltung von Nutzerinnen und Nutzern und zwar zu Recht.
Ja. Wir machen das auch tatsächlich relativ aktiv, dass wir auch im Community-Management auch immer wieder uns Feedback wirklich einfordern. Sodass, wenn wir zum Beispiel auf einen Kommentar, den jemand unter so ein Video schreibt, nicht nur reagieren, dass er genau wie du sagst, sieht, oh, okay, es wird irgendwie gelesen und ernst genommen, sondern dass wir in der Regel eigentlich mit einer Frage wieder rausgehen, weil wir noch mehr wissen wollen. Oder jetzt zum Beispiel auch eine Feedback-Gruppe bei Instagram gegründet haben, wo wir quasi einfach immer wieder Dinge reingeben können. Interessiert dich das Thema? Nach welchem Stichwort würdest du suchen, wenn du nach diesem Thema suchst? Welches Thumbnail gefällt dir besser? Würdest du eher da drauf klicken oder eher da drauf klicken? Irgendwie, wie gefallen dir die neuen Anmoderationen? Und dann quasi auch so wirklich versuchen, so aktiv permanent Feedback zu bekommen, weil das natürlich nicht nur am Anfang von so einem Formatentwicklungsprozess irgendwie stattfinden muss, so die Zielgruppenzentrierung, sondern das ist ja ein fortlaufender Prozess. Das muss ja immer und immer und immer wieder gemacht werden.
Das ist ja eigentlich auch das Geile, dass man nichts im luftleeren Raum ersinnen muss, sondern einfach direkt ein Feedback bekommt und permanent dieses Produkt besser machen kann. Und ich glaube, man kann schon als nächste Erkenntnis irgendwie festhalten, digitale Produkte sind ohne Community, also sie können auch so geil sein, ohne Community sind es halt doch nichts wert, weil nur die sorgen dafür, dass es erfolgreich und tatsächlich relevant wird. Und ich glaube auch, das ist so ein Nenner, auf den wir uns alle irgendwie einigen können. Natürlich wollen wir relevante Inhalte produzieren, weil ansonsten können wir es auch lassen.
Ja, und heute entscheidet halt der User oder die Userin darüber, was relevant ist, mit einem Klick oder mit einem Kommentar oder einer Reaktion. Und das war halt früher nicht so. Und deswegen ist es, glaube ich, ein bisschen ja was Zeit kostet und was ein Prozess.
Ja. Ja, und wenn er bei uns nicht fündig wird, ja, dann geht er im Zweifel halt zu einem anderen von 10.000 anderen Formaten zum gleichen Thema und dann noch lieber zu einem Öffentlich-Rechtlichen.
Waren das noch seit Zeiten, als es nur zwei Sender gab, ne? Drei, da konnte man richtig schön arbeiten.
Ja, und jetzt hat man eigentlich gar keine Wahl mehr, ganz ehrlich. Wenn man im digitalen Raum einen Inhalt machen will, der relevant ist, dann muss man dorthin gehen, wo die Nutzerinnen und Nutzer sind und muss auch das machen, was sie sich wünschen, weil sie einfach so eine große Auswahl haben. Und wenn man in diesem riesigen, fragmentierten Feld der Medieninhalte irgendwie noch Relevanz haben will und vorkommen will, dann muss man einfach das liefern, was Nutzerinnen und Nutzer wollen.
Und wenn sie dann mal quasi Fans deines Formats geworden sind und man wirklich so eine Community gebildet hat, dann kann man die dann nämlich auch wieder mit Inhalten irgendwie quasi belämmern. Nein, die vielleicht nicht gesucht
hätten. Dann lieben die dich und dann bleiben die auch dran. Das ist ja das Geile.
Ja. Weil
das,
der Vorwurf gibt es ja auch immer, dann sind die trotzdem nur noch in ihrer Blase und die gucken nur das, was sie wollen. Das glaube ich nämlich auch nicht. Ich glaube, dass in dem Moment, wo du so ein Format etabliert hast und das quasi zum Beispiel auch vom Look and Feel, von der Gestaltung, von der Umsetzung so gemacht hast, wie der Nutzer das gerne rezipiert und wie so seine Nutzungsgewohnheiten sind, dann kannst du mit dem auch über Themen sprechen, die er vielleicht nicht als erstes gegoogelt hätte. Wie psychische Krankheiten, selbstverletzendes Verhalten oder keine Ahnung.
Auf jeden Fall. Und du kannst ja darüber hinaus auch zu anderen Formaten verlinken. Ne? Also so funktioniert ja das Funknetzwerk auch. Ja. Und wenn man jetzt mal als Beispiel Worldwide Wohnzimmer nimmt, was ja ein super reichweitenstarkes Unterhaltungsformat ist.
Des Hessischen Rundfunks.
So richtig. Nämlich. Wo man jetzt vielleicht erstmal sagen würde, warum braucht öffentlich-rechtlicher Rundfunk noch so einen Unterhaltungsquatsch im Internet, obwohl ich es nicht für Quatsch halte, sondern wertvoll, weil ja dort auch sehr, sehr viele gesellschaftspolitisch relevante Themen angesprochen werden. Das sage ich nicht, weil ich hier beim Hessischen Rundfunk zu Besuch bin, sondern weil es wirklich so ist und weil es ja auch das Konzept ist. Und man kann einfach Nutzerinnen und Nutzer von solchen Formaten total gut auch zu anderen Themen lenken, weil sie dem Format ja auch vertrauen und die Empfehlungen ernst nehmen. Und dann kann man sie halt auch zu Bubbles schicken zum Beispiel, um jetzt mal beim HR zu bleiben. Oder zu einem anderen Format.
Was oder zu Baby-Stories, was sie gemacht haben, interessanterweise.
Das ist ziemlich geil.
Ich glaube, die Erkenntnis ist, wenn man quasi, ist es viel anstrengender, an diese Menschen heranzukommen da draußen. Aber wenn man sie mal hat, dann fühlen die sich so zugehörig, dass die ja quasi total toll finden, viel mehr über das Produkt wissen wollen und sich damit identifizieren. Und das ist quasi das Größte, was man erreichen kann. Und ich glaube, das ist echt auch eine neue Qualität für altbekannte Medienmacher.
Auf jeden Fall. Und es ist wie eine Empfehlung von Freunden.
Das ist ja wie dieser Podcast. Das ist eine Empfehlung von Freunden. Ich habe noch zwei Fragen. Die eine ist quasi, wir haben jetzt drüber geredet, so bei Formatentwicklung oder Weiterentwicklung macht man irgendwelche Nutzerbefragungen. Wir haben das Community-Management angesprochen. Das hast du natürlich in vorauseilendem Gehorsam für mich längst erledigt. Die dritte Frage für mich wäre noch, wo erreicht ihr noch die Zielgruppe? Also Veranstaltungen oder so. Ne? Es ist ja dieses, zu glauben, dass Funk als Netzwerk einfach nur in diesem Internet stattfindet, ist ein bisschen zu kurz gedacht, glaube ich.
Auf jeden Fall. Funk als Dachmarke sozusagen und auch mit den Formatmarken versucht ja auch dort zu sein, wo die Zielgruppe sich im echten Leben aufhält, also auf so zielgruppenrelevanten Veranstaltungen wie einer TinCon, der Z2X, einer Veranstaltung von der Zeit, der U, der größten Jugendmesse Europas, da gehen wir mit Formaten hin. Ne, Helma, warst du ja selber auch schon mal dort.
So.
Machen Workshops mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen und versuchen ins Gespräch zu kommen und auch greifbar zu sein. Und einige Formate machen sowas auch in Eigenregie oder in Zusammenarbeit mit der Funk-Zielgruppe und mit der Funkzentrale. Und schauen sich gemeinsam Inhalte an und diskutieren darüber. Das machen zum Beispiel so Reportageformate wie das Y-Kollektiv auch mal mit die Frage zum Beispiel zusammen. Und das ist natürlich auch was, wo man im echten Leben unterwegs ist. Abgesehen davon sind wir relativ viel auch an Unis unterwegs, wenn wir angefragt werden oder in Schulen. Und das ist total cool, wenn man einfach in eine Schule eingeladen wird, ein bisschen über Journalismus spricht und danach auch noch über Funk reden kann. Also wenn man eingeladen wird, um einen Input zu geben und aber gleichzeitig was rausnehmen kann und den Nutzerinnen und Nutzern selbst auch was zurückgeben kann an der Stelle.
Jetzt haben wir fast eine halbe Stunde darüber geredet, wie geil diese Nutzerzentrierung ist. Und ich aus meinem innersten Moment heraus finde die auch richtig, richtig geil und glaube, da steckt ganz viel Chance drin. Aber ich muss die Frage, weil ich ein guter Journalist bin, auch noch stellen, führt Nutzerzentrierung immer zum Erfolg? Also wenn man immer beim Nutzer anfängt, hat man automatisch immer einen Erfolg?
Ich würde sagen, es kommt darauf an. Das hat mein Journalismus-Prof im ersten Semester immer in der Vorlesung gesagt, deswegen antworte ich jetzt einfach mal damit. Man darf die Sachen, die man von den Nutzerinnen und Nutzern mitnimmt, ja nicht einfach eins zu eins übernehmen, sondern man sollte das schon nochmal hinterfragen. Und es gibt natürlich trotzdem noch einen redaktionellen Prozess und irgendwie ein Qualitätsmanagement, aber es ist einfach total wichtig zu verstehen, wen man erreichen will. Und das ist der Punkt. Man muss nicht alles machen. Und das hat Helma ja eigentlich auch schon angesprochen, dass man dann auch immer wieder Sachen aufgreifen kann, die einem selbst wichtig sind oder bei denen man denkt, dass die jetzt vielleicht nicht aufgekommen sind, dass die aber trotzdem interessieren. Und hat damit ja immer noch seine redaktionelle Hoheit. Absolut. Also ich bin auch dafür, dass man schon sich was dabei denkt und nicht einfach nur sich vorschreiben lässt, was man jetzt sendet.
Ich glaube nicht, dass es zwingend klappt. Es birgt ja immer auch die Gefahr, dass man Dinge falsch interpretiert. Mhm. Auch Sachen, die einem die Zielgruppe sagen und man dann ganz anderen Schluss draus zieht. Deswegen ist es ja auch sinnvoll, gerade am Anfang irgendwie erst mit denen zu sprechen, dann Prototypen zu entwickeln und die Prototypen nochmal mit denen zu besprechen, um dann quasi eine Rückmeldung zu bekommen, habe ich dich richtig verstanden und haben wir es in die richtige Richtung entwickelt oder sind wir ganz weit weg von dem, was du dir irgendwie vorgestellt hast. Und dann ist ja so irgendwie spitzer die Zielgruppe, desto besser kannst du sie erreichen. Das bedeutet aber auch, dass du Zielgruppen ansprichst, die gar nicht so groß sind. Also dann ist auch die Frage, was heißt Erfolg? Also vielleicht machst du ein Format für 14- bis 16-Jährige zu LGBTQ-Themen mit, keine Ahnung, Migrationshintergrund. Und da gibt es vielleicht nicht so viele in der Gesellschaft. Aber wenn dann so ein Format irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie 20.000 Abrufe pro Video hat, dann ist das total erfolgreich. Mhm. Aber vielleicht jetzt nicht im Vergleich zu einer Folge von irgendwie Das schaffst du nie oder Weltweit Wohnzimmer, die immer 500.000 Leute erreichen. Also man muss es halt auch immer in der Relation zu der jeweiligen Zielgruppe setzen und nicht zu den anderen Formaten. Ich glaube, das ist wichtig, wenn man auf Erfolg guckt.
Erfolgsmessung. Vielleicht machen wir da mal eine Folge zu.
Starke Idee.
Starke Idee, ne? Damit wären wir bei dieser Folge quasi am Ende.
Und sagen Danke.
Vor allem sagen wir Danke an Viola.
Schön,
dass du da warst. Danke. War super.
Funkkolleg Internet. Internet. Der HR-Podcast zum digitalen Wandel.